Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz, einem Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Die letzten Folgen haben sich ja eher mit der Raumfahrt beschäftigt. So geht es denn dieses Mal astronomisch zu, genauer gesagt amateurastronomisch. Für das Titelthema dieser Folge sprach ich mit Frank Hauswald über unser gemeinsames Hobby, über sein Buch Sternfreunde und vieles mehr. Danach gibt's dann eine ganze Reihe Kurzmeldungen und einige astronomische Ereignisse. Zum Schluss kommen wie immer ein paar Dinge in eigener Sache, darunter dieses Mal ein kleines Gewinnspiel. Durch die Sendung führt sie Lars Naber.
Titelthema.
Heute ist bei Auf Distanz zu Gast der Buchautor Frank Hauswald. Hallo Frank.
Hallo.
Wo kommst du her, was machst du so?
Ich komme aus Bad Bentheim, bin dort geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen und eigentlich groß weg von Bentheim nie gewesen, bis auf mal eine kurze Zeit in Oldenburg berufsmäßig, bin im öffentlichen Dienst tätig, bin verheiratet, habe zwei Kinder und mein großes Hobby nebenbei die Astronomie, weswegen ich heute hier bin.
Ja, genau. Da lag es nicht fern, dich einzuladen. Richtig. Wir sind ja dann auch im gleichen Astronomieverein hier genau. In der Region beheimatet. Gibt es einen Bereich in der Astronomie, wo du selber sagst, da hängt dein Herz dran?
Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Astronomie, das Hobby Astronomie ist nicht von Anfang an da gewesen, bin ich ganz ehrlich. Es war bei mir eigentlich immer so, von Kind auf, naturwissenschaftliches Interesse war immer da, ganz egal auf welchen Bereichen, ob es die Ornithologie, die Chemie ist, da bin ich überall sehr interessiert gewesen. Selbst an einem Fernrohr, soweit ich mich erinnern kann, war ich als Jugendlicher auch schon interessiert, habe so ein Ding allerdings nie bekommen, von daher im Sande verlaufen. Bin dann eigentlich erst durch meinen Sohn darauf gekommen. Der hatte irgendwann an einem Weihnachtsfest mal so einen Chibo-Refraktor bekommen. Und da war für mich das erste Mal, dass ich tatsächlich durch so ein Fernrohr geschaut hatte. Und das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das bei vielen anderen Leuten ja auch so gewesen ist, wenn man dann erstmal den Saturn im Okular das erste Mal gesehen hat, so ein Wow-Erlebnis. Und da ging es dann eigentlich so richtig los. Das, soweit ich mich entsinnen kann, war das 1998, also liegt auch schon ein bisschen zurück. Dann war es allerdings so, dass, da spreche ich sicherlich auch wieder vielen aus der Seele, ist es häufig so, dass wenn man dann so einen Refraktor hat, nichts gegen die Qualität solcher Geräte, aber wenn man dann nicht in den richtigen Kreis von Leuten kommt, bleibt es wirklich dabei, dass man eigentlich immer nur einen Lichtpunkt nach dem anderen beobachtet und da wird es dann sehr schnell langweilig. So war es auch bei mir, es war dann auch irgendwann vorbei. Und dann dauert es eine geraume Zeit, bis ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt hatte, aber auf einem Klassentreffen kam ich mit jemandem zusammen, der bei der Firma Schott arbeitet, die diese großen Spiegel gegossen haben für die Teleskope in Chile unter anderem. Ui. Also aus Cerodur diese großen Geräte und er war da zu der Zeit Produktmanager. Und da haben wir uns so ein bisschen über dieses Thema unterhalten. Und kam dann auf diese ganzen Feinheiten so von wegen, was müssen denn so Spiegel überhaupt für Qualitäten haben, wo kommt es denn darauf an mit Ausdehnungskoeffizient und. Und das war für mich die Sache jetzt, wie gesagt, Naturwissenschaft und dieses Interesse, Physik, Chemie. Und da blühte das Ganze wieder so ein bisschen auf. Und um das Ganze abzukürzen, ich bin dann über meinen ersten kleinen Rohling ans Spiegelschleifen gekommen. Kannst dich vielleicht erinnern, im Verein habe ich da mal so einen Vortrag drüber gehalten. Und das war dann wirklich für mich der Auslöser, wo es dann richtig losging.
Machst du das noch mit dem Schleifen?
Nein, sage ich mal. Es liegt ein Rohling zu Hause, ein bisschen größer diesmal. Nur da ist es wirklich der Zeitfaktor. Man darf sich da nicht vertun. gerade beim ersten Mal, wenn man das macht, man will es dann auch von der Pike auf lernen und ist schon sehr zeitaufwendig, macht Spaß. Aber wie gesagt, das für den größeren Spiegel wäre dann ein Projekt, wo man einfach mal ein Jahr oder auch zwei wirklich einplanen müsste. Und da ich jetzt mit diesen Buchprojekten und so auch angefangen habe, beruflich ist man ja auch noch ein bisschen eingespannt. Von daher ist das alles nicht so ganz einfach zu handeln. Aber es wird vielleicht sicher irgendwann dazu kommen.
Ja, ich finde die Vorstellung immer noch sehr interessant, dass bei solchen Präzisionsgeräten wie bei astronomischen Teleskopen diese Genauigkeit zu Hause beim selber Schleifen erreicht wird, dass man sagt, ich habe ein Top-Ergebnis dabei.
Richtig. Das war auch das, was mich damals auch so fasziniert hatte. Man darf sich da eben nicht falschen Hoffnungen hingeben. Da geht man nicht hin mit einem Zentimetermaß und misst die Genauigkeit mal eben kurz ab, sondern das ist wirklich was, wo man mit diesem berühmten Foucault-Test arbeitet, wo man mit Licht praktisch misst. Und wenn man dann wirklich mit seinen zwei eigenen Händen so ein hochpräzises optisches Gerät geformt hat, das ist dann schon irgendwo auch ein erhabenes Gefühl. Und wenn man dann durch dieses Fernrohr dann letztendlich schaut, das Newton-System ist es ja dann, das ist schon fantastisch. Also rein geldlich gesehen muss man sich da nichts vormachen. Man bekommt die Spiegel heute auch von der Stange für billiges Geld, wenn man nicht gerade einen Zero-Dur-Spiegel haben will. Aber es ist eben schon, wie gesagt, was ganz anderes, wenn man das selber gebaut hat.
Und du sagtest gerade, geldmäßig muss man sich da keine Illusionen machen. Kann ich mir vorstellen, weil es mit dem Spiegel ja auch noch nicht getan ist. Da kommt ja noch der Tubus dazu, der Okularauszug. Richtig.
Wobei man natürlich sagen muss, Tubus und so weiter, das sind handwerkliche Sachen. Das kann wirklich jeder hinbekommen, sage ich mal. Aber von diesem Spiegel her ist es einfach wirklich so, dass man da eine ganze Zeit lang auch dabei bleiben muss. Also wenn man diesen Lichttest erstmal verstehen will, und dann ist es eben nicht so, dass es beim ersten Mal funktioniert, sondern man muss dann immer wieder den Spiegel wieder neu befeuchten, wieder abwischen, wieder messen, wieder in die Wanne rein. Und das sind dann Dinge, die können dann irgendwann mal bei dem einen oder anderen zur Langeweile führen. Aber wie gesagt, wenn man dabei bleibt, hat man irgendwann tatsächlich einen Spiegel in der Hand, der einfach auch von der Qualität her super ist. Also
muss man da vorher sich irgendwie groß in Unkosten stürzen, um sowas selber zu schleifen, oder ist das eigentlich?
Es kommt ja darauf an, mit welchem Material ich arbeiten will. Es gibt bei diesen Spiegelarten, gibt es verschiedene Glassorten, das geht mit einem ganz billigen Glas los. Da ist natürlich der Ausdehnungskoeffizient wieder ein bisschen höher. Das heißt, den muss ich dann, bevor ich beobachten will, länger austemperieren, damit ich diese wabernden Bilder nicht habe. Je besser die Qualität ist, ob das nachher sogar Zero-Dur ist oder diese Silikatspiegel sind das, glaube ich. Also das geht von bis, da kann ich teilweise viel Geld ausgeben, muss das nicht. Aber in meinem Fall war es dann so, dass ich da natürlich über diese Beziehung auch tatsächlich so einen kleinen Zero-Dur-Spiegel hatte und die Qualität ist natürlich dann schon super.
Und was hast du dann an Material da? Wie schleift man einen Spiegel so, dass er genau die richtige Form bekommt?
Gott sei Dank hilft ja da die Physik von alleine mit, ohne dass man sich darum kümmern muss. Wenn man zwei runde Scheiben gegeneinander bewegt, ist es automatisch so, dass sich die eine konkav und die andere konvex ausbildet. Das ist physikalisch ist das gegeben. Vom Prinzip her würde das sogar schon ausreichen, um zum Beispiel den Mond zu beobachten, sage ich mal. Das Problem ist halt nur, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Öffnungsverhältnis, muss ich parabolisieren. Das heißt, ich muss von der eigentlichen Kugelform, von der eigentlichen Sphäre muss ich weg und dann parabolisieren. Und dieses Parabolisieren, da ist eben dieser Lichttest so entscheidend und da wird es dann ein bisschen knifflig.
Also das läuft dann im Prinzip, du sagtest das mit den beiden Scheiben, das läuft also mehr oder weniger von alleine
beim Parabolisieren. Dass ist so eine Fläche sphärisch wird, also kugelförmig wird, das macht sie von ganz alleine. Nur wie gesagt, das reicht ab einem gewissen Öffnungsverhältnis einfach nicht aus, um dann ein vernünftiges Bild dann zu bekommen. Und da muss ich dann letztendlich parabolisieren und das heißt, dann bin ich weg von der Kugelform, dann wird es mathematisch und da muss ich dann halt auch über ein Computerprogramm, wo ich dann mir genau angucke, in welchen Zonen muss ich jetzt welchen Wert haben. Und das messe ich aus über den Lichttest und gleiche mich dann dieser Parabolform an Und das ist, wie gesagt, nicht so ganz trivial.
Also da schleifst du dann wirklich, das geht nicht mehr von alleine, sondern da musst du manuell... Das geht nicht von
alleine, da muss ich auch ganz gezielt dann anhand dieser Programme, muss ich dann wirklich sehen, an welchen Stellen muss ich jetzt noch was abtragen. Und abtragen heißt dann nicht, ich raspel da mal eben drauf rum, damit da ordentlich was abgetragen wird, sondern das ist dann wirklich so einmal mit dem Finger drüber gewischt und ich bin schon ein, zwei Molekülschichten weiter. Und das wirkt sich aus im Lichttest.
Wow.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist Physik, aber es ist halt spannend und durchaus zu bewerkstelligen.
Die Idee, dich einzuladen, liegt an deinem Buch. Das Buch geht ja, trägt den Titel Sternenfreunde und du bist ja in diesem Astronomieverein mit dabei. Dann hattest du zwischendurch irgendwann mal die Idee, ein Buch zu schreiben?
Richtig. Das kam eigentlich auch durch diese ganze Geschichte mit dem Spiegelschleifen. Es ist so, dass man, weißt du selber auch, übers Internet halt viele Foren hat, wo man sich Rat holen kann, wo man mal schauen kann, wie haben andere das denn gemacht. Und über diese Foren im Internet kommt man in so gewisse Netzwerke rein, wo man sich mal mit diesem unterhält, mal mit dem unterhält. Und da merkte ich dann plötzlich, Mensch, die Astronomie, das ist eigentlich viel mehr wie einfach nur mal eben so einen Lichtpunkt sich am Himmel angucken. Da gehört viel mehr dazu. Und da war es dann auch schon zu der Zeit so, dass ich mal auf so einem ATT war, auf diesen Börsen. Ich hatte schon mal eine Tagung mitgemacht in Bochum, diese Bochumer Herbsttagung. Also tatsächlich mit Leuten auch mal in Kontakt gekommen bin, wo man eben sieht, Mensch, die machen da was ganz Spezielles, wo ich vorher noch nie was von gehört habe. Und das fand ich unheimlich spannend, dass dieses Feld Astronomie eben so viel mehr ist, wie einfach nur in den Himmel gucken und sich Sterne anzugucken. Bei vielen Leuten besteht ja leider Gottes immer noch so ein bisschen dieses Missverständnis Astronomie, Astrologie. Mhm. Wenn man damit anfängt und erzählt, man hat ein Fernrohr und man guckt in den Himmel und dann kommen immer gleich die Fragen und ach, dann weißt du ja, wie die Sterne stehen und wie wird denn der Tag morgen? Und das ist immer das gleiche Problem. Und da ist es dann, wie gesagt, so spannend gewesen, dass ich dann plötzlich selber merkte, ich bin da auch eine ganze Zeit auf so einem Holzweg gewesen. Ich habe auch immer nur gedacht, Astronomie, das heißt halt ein Fernrohr und den Himmel gucken und sich dann vielleicht mal einen Planeten oder mal einen Stern ansehen. Aber das war es dann auch. Und das ist eben, wie gesagt, so viel mehr. Und diese Idee reifte dann so ein bisschen in mir, weil ich jetzt, wie gesagt, mich schon mit so vielen Leuten mal unterhalten hatte. Und ganz ehrlich, irgendwie ein Buch zu machen, klingt jetzt blöd, aber ich fand es irgendwie auch spannend, auch Leuten was davon zu berichten. So wie ich den Vortrag zum Beispiel über das Spiegelschleifen gemacht hatte. Ich fand das einfach schön, wenn man dann auch darüber was erzählen kann. Und da kam ich dann eben, wie gesagt, zu dieser Idee, vielleicht das in Form von so einem, Buch ist vielleicht zu viel gesagt. Also Buch war vielleicht noch gar nicht so in meinem Kopf drin, aber doch irgendwie was zu machen, wo andere Leute das nachlesen könnten. Und da reifte dann so nach und nach dieser Prozess, wirklich so Kapitel an Kapitel zu machen mit verschiedenen Arten der Astronomie, damit man so ein bisschen rauskitzeln kann, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, wie gehen die Leute daran? Naja, und als es dann soweit war, dass ich dann merkte, oh, das könnte tatsächlich auf ein Buch hinauslaufen, dann steht man natürlich wieder vor ganz anderen Problemen. Wie würde sich denn so ein Buch überhaupt realisieren lassen? Kriegt man das alleine auf die Beine? Braucht man dann einen Verlag? Oder wie läuft sowas? Und wie wird sowas verkauft werden können? Muss man da was beachten? Oder? Und dann kann man auf solche Dinge wie... Naja, man muss halt vorher auch mal schauen, was gibt es denn überhaupt schon auf dem Markt an Büchern in dieser Richtung. Und da merkte ich dann, oh, ich bin mit meiner Idee eigentlich ziemlich alleine. Und das ist eben dieses besondere Alleinstellungsmerkmal, was ja immer gefordert wird, wenn man solche Projekte macht. Und da bin ich dann eben auch über die Messen und ATT und so auch mit Leuten zusammengekommen, wie zum Beispiel über den Oculum Verlag, wo man dann tatsächlich mal mit Leuten sprechen kann und die Idee da mal ranträgt. Und so ergibt sich das dann nach und nach.
Ja, was mich damals überrascht hat, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe und auch gehört habe, hier, huch, einer aus unserem Verein hat ein Buch geschrieben. Also das, ich hatte ja so das im Vorhinein richtig, gar genau. nicht mitbekommen. Yeah. Ich glaube, die meisten bei uns im Verein so gar nicht, sondern das Buch war dann halt irgendwann
richtig.
Da.
Richtig.
Und ich hatte dann so über den Ansatz gestaunt, weil das Buch ja jetzt nicht im Prinzip losgeht und sage, ich beschreibe jetzt einfach nur verschiedene Arten der Astronomie, sondern du gehst auf eine andere Ebene, die ich in keinem anderen Buch bislang gesehen habe. Du gehst richtig. Auf die Leute zu
richtig.
Und sagst, ich führe Gespräche mit Leuten, die das wirklich mit unglaublichem Herzblut betreiben
richtig.
Und lässt dir von denen
genau.
im Prinzip erzählen, wie machen die das?
Genau.
War diese Idee, das auf die an die Leute zu binden, von Anfang an mit dabei?
War ein Prozess. Diese Idee war tatsächlich letztlich ein Prozess. Es war schon von Anfang an so von mir geplant, dass ich verschiedene Themen der Astronomie aufgreifen wollte und da verschiedene Leute, die sich da besonders spezialisiert haben. Andererseits hat es mich auch persönlich immer stark interessiert, weil ich es von mir selber kannte. Ich war ja fast so weit, dass ich, wie gesagt, die Astronomie weggelegt hätte, das Fernrohr sprichwörtlich auf den Boden gelegt hätte. Und das war bei mir dann eben über diese Spiegelschleifen dieser ganz besondere Prozess, wie ich dann doch dabei geblieben bin. Und das fand ich für mich persönlich auch irgendwo spannend, dass es da so eine Möglichkeit gab. Und ich habe mich dann, wie gesagt, mit noch zwei, drei anderen unterhalten und auch da war irgendwo manchmal so ein besonderer Punkt in ihrem Leben gewesen, wo es dann dazu gekommen ist, dass sie sich dafür interessiert haben, dabei geblieben sind oder was ganz Besonderes dann in diesem Feld gemacht haben. Und das fand ich spannend. Und darum passte dann plötzlich alles zusammen, dass man, wenn man mal guckt auf dem Markt, über die einzelnen Themen der Astronomie, ob das jetzt Veränderlichenbeobachtung, Kleinplanetenbeobachtung, Meteore oder was auch immer ist, da gibt es ja fachlich gesehen, gibt es ja die Literatur. Was es eben nicht gibt, wie du gerade schon sagtest, ist eben dieses Buch Sternfreunde, was eben mehr in diese Schiene geht. Was sind das denn eigentlich für Leute, die dahinter stecken? Wieso machen die das? Sind das vielleicht wirklich diese Nerds, wie man immer so vor Augen hat, die wirklich mit großer Nickelbrille vor ihrem Computer sitzen oder vorm Fernrohr? Und das herauszukitzeln, fand ich eben irgendwo eine tolle Idee. Und da war es dann letztlich auch so, dass der Verlag auch da drauf ansprang. Und Mensch, das ist eine Idee, das probieren wir. Mhm. Aber es dauerte dann auch eine ganze Zeit, bis dann so ein Konzept steht, bis man dann wirklich die Leute hat, die man dann ansprechen will. Es muss ja auch eine gewisse Mischung muss da sein. Wobei ich da sagen muss, ich hätte da gerne noch ein paar andere Leute dabei gehabt, aber man ist da immer sehr, wenn man denn das über einen Verlag macht, doch in so gewissen Schubladen drin, wo man dann auch nicht rauskommt. Mhm. Das muss man dann so hinnehmen.
Wie lange hat es denn gedauert, so dass du sagst, so jetzt steht diese Idee, der Verlag sagt, wir haben Interesse dran, bis du sagst, da kam ein Buch dabei raus?
Also ich sag mal so, von der ersten Idee, wenn man mal so sagen will, bis nachher zur Veröffentlichung, das waren dann schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre waren das mit Sicherheit. Was nachher auch besonders viel Zeit verschlungen hat, war dann tatsächlich, da darf man sich keine falschen Vorstellungen von machen. Ich glaube, ich habe 15 Leute oder 16 Leute in dem Buch drin. Aber die müssen permanent ja auch immer wieder angeschrieben werden. Mit denen musste man permanent immer mal wieder sprechen. Sei es, weil es dann um Bildrechte ging oder um irgendwelche anderen Geschichten. Wenn man dann das Manuskript fertig hatte, dann haben die sich das schon mal durchgelesen. Natürlich dann mit einigen Sachen nicht einverstanden gewesen oder das möchte ich da gar nicht drin haben. Der Verlag kommt dann natürlich auch wieder und da müssten wir eigentlich noch mehr und vielleicht da ein bisschen weniger und das lassen wir ganz weg. Und naja, das dauert halt alles. Mhm. Und bis sich das dann alles gefügt hat, wie gesagt, da war dann schnell ein, zwei Jahre vergangen.
War das denn eine Sache, von der du sagst, das hat mir jetzt unheimlich Spaß gemacht? Oder
ja.
war das?
Auf alle Fälle. Also es hat einen unheimlichen Spaßfaktor gehabt. Hat auch in vielen Punkten dazu geführt, dass ich wirklich zu lange vorm Computer gesessen habe, wo man wirklich merkt, oh, da muss ich jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Das merkt man dann doch sehr schnell. Man kann sich in solche Sachen reinfressen. Aber letztlich meine ich auch, wenn man sowas auf die Beine stellen will, muss man sich auch auf eine gewisse Art und Weise da reinfressen. Denn sonst, wenn man da nur so halbherzig rangeht, dann hat das auch keinen Sinn. Also nee, es hat auf alle Fälle super Spaß gemacht und wird das auch immer wieder machen.
Du hast ja so aus der amateurastronomischen Szene doch ein paar ja, recht illustre Gesprächspartner gefunden, also durchaus namhafte Menschen. Waren die alle so von vornherein mit dabei, mit damit einverstanden?
Ja, oder? Ja, absolut. Also da brauchte ich nicht lange drum rumreden. Wie gesagt, ich habe mir natürlich überlegt, welche Leute nehme ich damit rein. Ich wollte so einen richtig gesunden Querschnitt haben. Sprich, ich wollte auch darstellen, dass die Astronomie eben nicht auf eine bestimmte Gruppe Leute fixiert ist. Man geht vielleicht so ein bisschen auch immer davon aus, Mensch, das sind ja auch alles teure Geräte und das können bestimmt nur die etwas besser betuchten Leute. Die einfachen Leute können das bestimmt gar nicht, weil die sich das gar nicht leisten können oder die haben vielleicht auch gar nicht das Wissen. Also man muss da schon ein Physikstudium haben, wenn man sowas machen will. Und um solche Sachen wirklich mal klarzustellen, dass das wirklich jeder machen kann mit einfachsten Mitteln, natürlich dann, je mehr Wissen man auch mitbringt, desto mehr Möglichkeiten habe ich wieder. Im Selbstbau, punkto Selbstbau kann man unheimlich viel machen. Man kann sich mit anderen Leuten zusammenschließen. Man merkt plötzlich, da sind Gebiete, die man beackern könnte, wo ich vorher nie was von gehört habe, wo es wirklich richtig spannend wird und wo es dann eben, wie gesagt, ja auch in die Wissenschaft reingeht. Das muss man ja auch mal sehen. Die Astronomie ist eines der wenigen Hobbys, meine ich, wo man wirklich wissenschaftlich arbeiten kann.
Ja.
Da mag es vielleicht noch zwei, drei andere Bereiche geben, aber die Astronomie ist wirklich prädestiniert dafür. Und mit den Mitteln, die der Amateur heute wirklich für, ich will jetzt nicht sagen für wenig Geld, aber doch für erschwingliches Geld zur Verfügung hat, da kann man wirklich Dinge machen, wo vor 10 oder 20 Jahren Forscher sich die Finger nachgeleckt hätten, wenn die solche Instrumente gehabt hätten. Also das ist wirklich so.
Ja, damit merkt man ja auch in Bezug auf die Computerisierung des Hobbys eigentlich, ja. Was man heute zum Beispiel mit einer Webcam
genau.
Im Prinzip als Laie an einem genau. Kleinstteleskop schon richtig. Erzeugen kann.
Genau.
Also ich erinnere mich, ich bin ja selber jetzt nicht der große Fotograf oder so, da habe ich ja kaum Berührungspunkte, aber ich habe mir mal beim ATT so diese kleine Webcam gekauft mit dem Adapter dran. Bin dann abends, bevor wir uns getroffen haben, hier beim Italiener in Neuenhaus, ja. Habe ich das mal ganz kurz eben an mein Teleskop dran geflanscht, habe eine kurze Videosequenz aufgenommen, habe das am Schluss durch diese Filter durchgejagt und schwupp, richtig. War die Cassinische Teilung da.
Ja.
Und sagt mir jemand, das ist aber ein tolles Bild, man sieht sogar die Cassinische Teilung. Ich sage, das ist nicht meine Leistung. Das ist die Leistung von dem, der dieses Programm geschrieben
ja.
hat.
Ja.
Das ist unglaublich, dass das so mal eben ad hoc, das war mit einem ganz kleinen Refraktor heute so
genau.
geht.
Genau.
Ich habe in dem Zusammenhang, als ich heute diese Podcast-Folge weiter vorbereitet habe, gesehen, im Moment fliegt ja die Raumsonde Juno auf okay. den Jupiter zu mm-hmm. und die Europäische Südsternwarte hat Aufnahmen vom Jupiter gemacht im Infraroten, super Bilder, Links kommen natürlich in den Shownotes. Und da für diese Karten, die für die Juno-Mission gemacht haben, da sind amateurastronomische Ergebnisse eingeflossen.
Ja, ja.
Amateurastronomen bereiten im Prinzip dieser solchen Raumsondenmission richtig. Mit ein bisschen den Weg. Das
richtig.
Ist irre, was da passiert.
Richtig. Also. Nee, da hat mir auch die kommt auch in dem Buch vor, die Silvia Kowalik. Die hat das eben seinerzeit auch so gemacht mit diesen Webcams und die war eigentlich auch mit so einer Pionierin auf diesem Gebiet, weil du das gerade sagst, dass auch Amateure angesprochen werden. Da war es eben auch so, dass man auch sie noch gefragt hatte wegen irgendwelcher Aufnahmen, die sie mal irgendwo gemacht hatte, wann sie die gemacht hätte, wie sie die gemacht hätte und was da drauf zu sehen ist. Und also da ist es tatsächlich so, wenn man da wirklich einen Beitrag leistet, der Bernd Gerken, der auch in dem Buch vorkommt, der sagte das so schön, es kommt nicht darauf an, was man beruflich macht oder irgendwie so, sondern wer was kann auf diesem Gebiet der Astronomie, der wird auch anerkannt. Ganz egal, ob das nun ein Studierter ist oder ein Handwerker ist, aber wer was kann auf diesem Gebiet, das wird akzeptiert und das kommt auch gut an.
Da siehst du keine Mauer zwischen Profi
und Amateur. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Mhm. Ich habe mich da mit dem Detlef Koschny mal länger unterhalten, der auch oft mit Asteroiden und so beruflich zu tun hat. Der hat mir das auch nochmal ganz genau gesagt, ganz im Gegenteil, sondern man oder viele seiner Kollegen, sage ich mal, wollen sogar mit den Amateuren noch näher zusammenarbeiten. Da mag es vielleicht eine Handvoll Leute geben, die das nicht machen, aber die gibt es auf allen Gebieten. Mhm. Aber man kann wirklich, um da ja keine Angst vorhaben zu müssen, definitiv mit den Profis auf einer Ebene sprechen, wenn man das denn möchte. Da sind die bereit zu. Man merkt das auch immer auf der Bochumer Herbsttagung, wenn man da mit Leuten spricht, da sind ja auch öfters Berufsastronomen, da haben die überhaupt keine Scheu und ganz im Gegenteil, die kommen auf einen zu.
Stark. Na? Nach welchen Kriterien hast du dir denn die Gesprächspartner so ausgesucht? Du sagtest, es ist eine recht bunte Mischung geworden, hättest gern noch ein paar mehr gehabt. Ja. Gab es so ein paar Kandidaten, von denen du gesagt hast, von Anfang an, die muss ich mit dabei haben und ein paar haben sich ergeben oder was ist da passiert?
Es gibt in der Szene, man spricht ja immer so gerne von Astro-Szene, natürlich, da gibt es schon so ein paar Namen, die einem geläufig sind. Wer so ein bisschen was mit Astronomie zu tun hat in den Vereinen oder mal auf einer Messe gewesen ist, die wissen das. Da sind eben so eine Handvoll von Namen. Ich nenne jetzt mal Eberhard Bredner oder Günther Diedrich oder Mirko Solau. Das sind so Namen, Sebastian Voltmar fällt mir da jetzt gerade noch ein, weil was wir gerade drüber hatten. Das sind so Namen, klar, da denkt man natürlich als erstes dran. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich so eine Gliederung erstmal gemacht. Welche Themen will ich überhaupt drin haben? Welche astronomischen Bereiche will ich abdecken? Wer fällt mir da ein? Und so bin ich so ein bisschen vorgegangen und wie gesagt, will natürlich auch darstellen, wie gesagt, dass es weder von Beruf, Schulbildung oder irgendwie abhängig ist, egal ob Mann und Frau, das kann jeder im Prinzip machen und von daher kam diese Mischung letztlich von ganz alleine, also ich musste da nicht lange überlegen. Ich war dann eher an den Rahmen vom Umfang her ein bisschen, wo ich drüber nachdenken musste, wer fällt noch wieder raus? Das war halt so ein bisschen das Problem, weil da sind dann doch vom Verlag her halt wieder Grenzen gesetzt. Ne?
Also hatte man im Prinzip gesagt, so wir planen mal ein Buch im Umfang Seiten.
Ja, das wird schon vorgegeben und auch was die Anzahl der Bilder und so angeht, das muss man dann doch schon so ein bisschen einhalten. Also da ist man nicht so ganz frei. Wir haben es dann letztlich auch so gemacht, weil ich noch 2, 3 tolle Kandidaten hatte, die ich unbedingt nochmal bringen wollte, die haben wir dann im Rahmen der Zeitschrift Interstellarum im Nachhinein noch gebracht, auch um noch wieder ein bisschen Werbung für das Buch natürlich zu machen. Aber da haben wir dann noch so 2, 3 Kandidaten drin gehabt.
Gab es denn bei den Gesprächen irgendwo so Momente, wo du sagst, das war jetzt was ganz Besonderes?
Bei den Gesprächen was ganz Besonderes. Natürlich, jeder war auf seine Art und Weise was Besonderes, weil ich wusste zwar von vielen Themen, was man da theoretisch machen kann, aber war dann doch beeindruckt, wenn die Leute erstmal anfangen zu erzählen, was da doch alles hintersteckt und was die auch wieder selber für ein Netz um sich rum haben von Leuten, die wiederum kennen. Und das ist eben gerade das Spannende, wenn man das dann hört, Mensch, der hat sich mit dem unterhalten und was hat er da rausgekriegt und wie ist der denn so? Und das sind halt wirklich Dinge, die ich spannend finde und das war dann eben bei diesen Gesprächen auch so der Fall, dass man da, ja, ich sag mal, Schritt für Schritt immer tiefer in die Materie reinkam und Namen hörte, die man eigentlich immer nur vom Papier her kannte und dann plötzlich merkte, ach, der ist gut mit dem befreundet und der hat mit dem das und das gemacht und die arbeiten zusammen an dem und dem Projekt. Das sind dann so Dinge, die ich schon beeindruckend fand, ja.
Kamen da denn dann noch neue Kontakte zustande? Also zum Beispiel hat ein Gespräch zu einem weiteren Gespräch geführt
für das Buch? Jein, sage ich da mal, weil wie gesagt, diese Gliederung, die ich dann mir ausgesucht hatte, fertig gemacht hatte, die war ja dann letztendlich mit dem Verlag auch schon so weit abgesprochen, dass man da dann nicht mehr so einfach noch sagen konnte, ach, wie wär's denn noch mit dem, sondern das ist dann schon irgendwann final auf das Buch zugeschnitten und dann da musste man sich dann auch so ein bisschen dran halten. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich für mich persönlich natürlich gedacht, Mensch, das wäre auch noch einer gewesen, so ungefähr. Ne? Also Das ist wohl richtig. Ich hatte mit dem Wolfgang Lille gesprochen, der ja in der Sonnenbeobachtung ein bekannter Name ist. Mit dem hatte ich mich unterhalten. Der sprach mich dann auch so ein bisschen auf diese Buchidee und so an und wer kommt denn da noch alles drin vor? Und der nannte dann den Namen Bernd Flach-Wilken. Ist natürlich für die Astroszene auch ein Name, den man unbedingt hätte mit reinnehmen müssen. Aber da waren so viele Namen, die ich hätte mit reinnehmen müssen. Von daher musste man dann ja irgendwo auch einen Schnitt machen. Ja. Und dabei blieb es dann.
Wo soll man da die Grenze ziehen?
Darum.
Und wann war es dann soweit, dass du sagst, so, es kam wahrscheinlich ja irgendwann mal ein Paket oder so mit dem ersten eigenen Buch
an. Richtig, genau.
Wann war das?
Das war im November 2012. Da ist das Buch offiziell erschienen und ein paar Tage vorher bekam ich dann das Paket mit den Freiexemplaren, nennt sich das ja dann immer, für den Autor selbst dann. Und das war schon ein schönes Gefühl, klar. Man ist deswegen kein Bestseller-Autor, aber es ist trotzdem schön, wenn man dann sowas über dann doch ein, zwei Jahre laufend am Computer geschrieben hat, bearbeitet hat und letztlich sieht man es dann irgendwann gedruckt und das ist natürlich schön.
Ja, wie du sagst, ein Bestseller in der Kategorie bewegt man sich natürlich nicht.
Nee.
Aber was ich so gesehen habe im Internet, die Rezensionen sind da durchaus so, ich habe eigentlich nur wohlwollende Rezensionen gesehen.
Es sind ja zugegebenermaßen sind es ja gar nicht so sehr viele Rezensionen. Nee, da wünscht man sich auch immer gerne noch eigentlich mehr. Denn man spricht ja auch viel mit Leuten. Da wünscht man sich dann natürlich, dass die nach Möglichkeit auch immer noch gerne noch ein bisschen was weitertragen. Und natürlich, das wäre ja auch blöd, wenn man das nicht täte. Aber klar, das freut einen dann, wenn man liest, dass es den Astro-Kollegen auch so geht, dass sie sagen, Mensch, das war mal eine neue Idee und das hat mich interessiert und habe es mir gekauft und bin auch nicht enttäuscht worden. Und das, klar, das gibt einem was.
Bist du denn selber mit dem Buch auch jetzt heute, ein paar Jahre später, so zufrieden oder würdest du heute noch irgendwas anders machen?
Ja, ich glaube, anders machen, das ist ein menschlicher Zug, das ist ganz normal, dass man im Laufe der Zeit dann immer noch mal wieder eine neue Idee hat und man sagt, Mensch, das und wenn es nur ist, dass man sagt, oh, das hätte ich besser fett drucken können oder solche Dinge, das sind so Kleinigkeiten, aber natürlich vom reinen Konzept her würde man da vielleicht im Nachhinein noch wieder was anders machen wollen, das ist schon richtig, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, nee, also bin ich nicht mit zufrieden, hätte ich ganz anders machen wollen. Nee, also das ist schon so, dass mir das gefällt. Und okay, in ein, zwei Punkten hätte ich mir noch ein bisschen mehr Freiheiten gewünscht, aber das ist nun mal leider Gottes so, wenn man sich denn entscheidet, doch einen Verlag im Rücken zu haben, dann muss man sich da auch ein bisschen unterordnen. Das ist einfach so.
Jetzt sagtest du ja, dass du durchaus noch dir einige Namen vorstellen könntest, die eigentlich mit in das Buch gehört hätten. Kann man denn da irgendwann mal vielleicht mit einem Sternenfreunde 2 oder sowas rechnen? Gibt's da Ideen?
Durchaus. Schon allein deswegen, weil ich im Nachwort zum Beispiel in dem Buch sage ich das auch so ein bisschen. Die Astroszene ist ja auch irgendwo immer so ein Gradmesser der jeweiligen Zeit. Wir leben jetzt im Moment nun mal wirklich in einer Zeit, wo die technische Voraussetzung oder die technische Weiterentwicklung so stark ist. Nehmen wir nur den Bereich der CCDs, was sich da im Laufe der letzten Jahre alle so getan hat. Ich glaube schon, dass sich da im Laufe der Jahre noch wieder ganz neue Felder vielleicht auch werden auftun, wo man irgendwie was auf astronomischer Ebene wird machen können. Und da glaube ich dann schon, dass da wieder Leute nachrücken, an die man heute noch so gar nicht gedacht hat. Andere werden sich natürlich zurückziehen, werden weniger machen. Und von daher wird sich diese Szene, diese Astroszene an sich, wird sich sicherlich etwas verschieben. Und dann finde ich es schon interessant, wenn man vielleicht noch nicht jetzt nach 5 Jahren oder so, aber keine Ahnung, vielleicht in 10 Jahren oder so, dass man dann eben sagt, Mensch, jetzt wäre der Zeitpunkt, dass man mal wieder reinguckt in diese Szene, mal wieder reinhorcht. Wie sieht's denn da jetzt aus? Wie ist das Problem der Lichtverschmutzung? Wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Das ist ja eine Sache, die wir damals, als wir damit anfingen, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Da ging das alles noch. Es waren noch relativ dunkle Standorte. Dann wurde das immer schlimmer mit diesen ganzen Beleuchtungsgeschichten. Dann hat sich diese Aktion Dark Sky oder wie es heißt gebildet mit dem Andreas Hähnel, der da ja sehr involviert ist, der da sehr aktiv ist. Wie sich das letztendlich mal wird weiterentwickeln mit den Sternenparks, werden wir da noch mehr kriegen, wie wir jetzt schon haben, wird sich da was tun? Das sind so Dinge, wie gesagt, da ist es dann spannend, in ein paar Jahren mal wieder zu gucken.
Ich hatte gerade mal kurz reingeblättert. Ja. Also ich finde das wunderbar formuliert. Folgerichtig zeichnet auch Sternenfreunde das Bild der Astroszene in Deutschland als Momentaufnahme. Sollte das Tempo ihrer Entwicklung weiter so anhalten wie zuletzt, verspricht ein Vergleich in einigen Jahren schon jetzt ein spannender zu werden.
Ja,
ja, da kann man sich schon drauf freuen.
Also von daher denke ich schon, dass es irgendwann sicherlich Sinn macht, ob ich es dann selber machen werde oder jemand anders. Aber ich denke schon, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Also ich werde da sicherlich mit dem Verlag auch noch sprechen.
Ja, da freue ich mich dann schon, wenn da noch was kommt. Ich habe gesehen, du hast in der Zwischenzeit ein weiteres Buch veröffentlicht.
Ja.
Das ist aber kein astronomisches.
Nee, das ist nun was ganz anderes.
Wie kommt man von der Astronomie zu einem, ja, was ist es, ein Krimi?
Nee, es ist ein ganz schlichter Roman. Also auch wenn das Cover vielleicht ein bisschen darauf hindeutet, dass es in Richtung Thriller gehen könnte. Nee, es ist ein ganz, ganz schlichter Roman. Wie kam es dazu? Wie gesagt, ich sagte eingangs ja schon, also das Hobby Astronomie habe ich jetzt über die Jahre nicht so stringent verfolgt, dass ich jetzt weder nach rechts noch nach links gucke. Also es ist schon immer so gewesen, dass ich immer noch für andere Dinge auch immer noch ein Ohr hatte. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieses Schreiben, dieses sich Dinge ausdenken und dann letztendlich zu Papier bringen, für andere zugänglich machen, macht mir Spaß halt. Und einen Roman zu schreiben, das hatte ich, glaube ich, noch weit vor der Astronomie irgendwann mal vorgehabt. Diese Geschichte, die ich da in dem Roman auch beschreibe, ist auch über viele Jahre gewachsen. Und da ist es auch im Moment so, dass es wirklich in die heutige Zeit wie die Faust aufs Auge passt, weil es geht da wirklich um es trivial jetzt auszudrücken, um eine Liebesgeschichte zweier Jugendlicher, aber wo eben die 16-jährige Protagonistin eine Zigeunerin ist und da kommt es dann wirklich zu Spannungen, Konflikten mit der Gesellschaft, mit den Protagonisten selbst. Von daher passt das unheimlich gut in die heutige Zeit, weil es letztlich auch eine tragische Geschichte ist und möchte da auch nicht zu viel verraten.
Aber ich habe es auch noch nicht gelesen.
Es ist, wie gesagt, was ganz anderes jetzt wie das Astronomie-Sachbuch, aber nichtsdestotrotz kann man ja ruhig auf anderen Wegen auch nochmal was machen. Darum habe ich das auch bewusst, wenn sich die Leute wundern, das Sternfreunde-Buch ist unter dem Namen Frank Hauswald erschienen. Ich habe allerdings noch einen zweiten Namen, Hajo, und deswegen, um da so einen kleinen Unterschied zu machen, ist das dann unter meinem vollständigen Namen Frank Hajo Hauswald erschienen, der Hahnenschrei.
Der Hahnenschrei, sagst du, da war die Idee schon vorher da.
Das ist eine Geschichte gewesen, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das hat dem der Geschichte dann letztlich auch gut getan, weil steckt auch eine Menge Leben drin, sage ich mal. Weil ich denke immer, als Autor natürlich profitiert man davon, wenn man selber auch eine Menge kennengelernt hat. Wenn man eine Menge, ich will jetzt nicht sagen gesehen hat von der Welt, darum geht es in dem Buch nicht. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man eine Geschichte von verschiedenen Seiten reflektieren kann. Das, denke ich, ist wichtig und hat für diese Geschichte, finde ich, war es wichtig.
Hast du denn noch mehr in der Pipeline, dass du sagst, da soll noch was kommen? Ja. Arbeitest du an was?
In Sachen Romanschreiben, klar, da ist es so, dass man immer wieder mal neue Ideen hat, wo man sagt, Mensch, da könnte man eine Geschichte draus machen. Das sind dann aber alles so Sachen, die kommen wirklich in die Pipeline, wo man einfach mal sagt, da kann man vielleicht nochmal nachhaken. Da kommt natürlich nicht jedes Mal was davon, aber man hat vielleicht irgendwann doch mal eine Idee aufgeschrieben, wo man sagt, Mensch, das werde ich jetzt machen. Rein von dem Roman her, wie gesagt, wird sich sicherlich irgendwann nochmal was ergeben. Nur in Sachen Astronomie bin ich mir ziemlich sicher, dass da schon bald irgendwie was wieder gemacht wird, weil ich da halt auch Ideen habe, vielleicht im Rahmen eines Kinderbuches was zu machen. Da bin ich so ein bisschen, habe ich auch schon ein bisschen Kontakte geknüpft. Da will ich versuchen, was draus zu machen. Aber wie gesagt, das sind dann auch wieder so Dinge, wo man sich überlegt, mache ich das mit einem Verlag, mache ich es ohne Verlag? Die Möglichkeiten sind da ja heute auch viel besser geworden, wie das früher der Fall war. Da ging ohne Verlag ging gar nichts. Heute ist man da relativ frei. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich mein Buch hier nochmal vorstellen konnte. Wie gesagt, es liegt ja nun leider Gottes schon etwas zurück. Die Jahre, die vergehen so schnell, man merkt das immer wieder. Also weil man da so drin steckte und dann plötzlich sieht man, boah, das ist schon wieder 3 Jahre her. Verrückt. Aber
ja, aber dieses Buch altert ja in dem Sinne nicht. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Also darum, ich könnte mir auch vorstellen, also mir persönlich würde das so gehen, oder ich mache das auch teilweise mit einigen Büchern, die ich selber zu Hause habe, so wie das eine Buch in Sachen Spiegelschleifen von Hans Rohr, Fernrohr für jedermann heißt das. Das ist auch so ein Klassiker, der ist schon vor, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren geschrieben worden, aber der ist heute immer noch aktuell. Wer Spiegelschleifen will, kommt an diesem Buch einfach nicht dran vorbei. Ja. Und das nimmt man sich immer wieder gerne zur Hand und
ja, ich bin in dem Sektor nicht zu Hause und kenne diesen Titel aber trotzdem.
Siehste? Ja, nee, das ist, wie gesagt, ein Klassiker, den muss man haben. Der Martin Trittelwitz hat das Buch dann irgendwann nochmal wieder aufgegriffen, aktualisiert, bisschen moderner gemacht, aber letztendlich ist das Fernrohr für jedermann unumgänglich. Also man muss es haben, als Spiegelschleifer zu finden.
Ja, es gibt ein paar Bücher, die sind einfach zeitlos. Die funktionieren ja immer noch.
Absolut, richtig. Ja, ich muss auch dazugeben, wo ich vielleicht nicht so affin bin, ist das Fotografieren oder noch nicht. Vielleicht komme ich da auch irgendwann dazu, das zu machen. Im Moment habe ich da noch gar keine richtige Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, über diese Buchprojekte, über das nächste Spiegelschleifprojekt, was dann wie gesagt schon wieder ansteht, Beruf, Familie ist ja auch noch da. Da komme ich im Moment zum schlichten Fotografieren noch nicht, obwohl ich immer ganz begeistert von den Ergebnissen bin, die die Leute ja auch in Neuenhaus da immer vortragen. Auch da ist es eben, wie gesagt, so, wenn man das mit vor wenigen Jahren noch vergleicht, ja. Da kommen Ergebnisse bei raus, wo man echt sagt, boah, Wahnsinn.
Wobei bei einigen dieser Ergebnisse natürlich auch ein Know-how vieler Jahre mit der klassischen Fotografie schon dabei hängt.
Ganz genau, ganz genau. Aber das ist ja auch genau das, was in diesem Buch eben auch so zum Ausdruck kommt. Wenn man denn so ein bisschen seine eigentliche Leidenschaft, seine Passion gefunden hat und da dann wirklich über Jahre sich immer wieder selber weiterentwickelt und dabei bleibt, am Ball bleibt. Ganz viele der Leute in dem Buch haben unabhängig voneinander nicht wörtlich, aber doch immer zu verstehen gegeben, man darf sich nicht zu weit streuen. Wenn man versucht, alles in irgendeiner Art und Weise abzudecken, das wird auf Dauer nichts. Das ist zwar schön, dass man da vieles von mitkriegt, aber wenn man wirklich in einer Sache was erreichen will, dann muss man schon ein bisschen, ich sag's mal negativ, engstirnig sein. Und nicht allzu viel nach rechts und links gucken. Es ist zwar schön, wenn man immer so ein bisschen über den Tellerrand guckt, aber man darf sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und das haben mir immer viele, wie gesagt, immer mit anderen Worten, aber gesagt, die haben letztendlich nur diese Erfolge gehabt, weil sie sich eben dann doch auf diese eine Sache haben spezialisiert.
Ich will da jetzt bei mir nicht von Erfolgen reden, aber ich kann nachvollziehen, was da gesagt wird, weil ich habe mich mit der Fotografie am Fernrohr ein bisschen beschäftigt und habe festgestellt, das war mir im Moment einfach zu viel Gedöns. Das meine ich jetzt überhaupt nicht abfällig, ja. Aber wenn ich meine Technik aufbaue und sage, so, jetzt will ich das noch lernen und das noch lernen und das noch lernen und mich damit noch beschäftigen und dann muss die Montierung genau ausgerichtet sein und so weiter, dann habe ich am Ende dieser Beobachtungsnacht oder dieser Versuche dann gesagt, meine Güte, du hast eigentlich kaum was gesehen. Du hast dich nur mit der Technik beschäftigt und hättest 3 Stunden lang gucken können.
Ja.
Und das ist bei mir, ich komme so selten zur Astronomie nach draußen, dass ich selber gucke, dass ich sage, okay, wenn ich im Moment was mache, dann ist das immer visuell. Ausnahme war hier der Merkur-Transit. das ist nun so einfach zu fotografieren am Fernrohr, weil du kurze Belichtungszeiten hast, du musst dich nicht groß um Nachführung kümmern. Die auf dem Off-Distanz-Twitter-Account sind ja ein paar Fotos vom Merkur-Transit dabei. Und das hat ganz gut geklappt. Das war allerdings jetzt auch nicht, wer weiß, wie anspruchsvoll. Das hätte fast jeder mit einem Teleskop irgendwie hinbekommen.
Aber richtig. Ja. Aber ich kann es, wie gesagt, auch, oder ich konnte es auch sehr gut nachempfinden, weil es bei mir ähnlich war. Wenn ich mich dann in einer Sache besonders wieder angespitzt hatte, dann habe ich das auch 2, 3, manchmal 4 Jahre durchgezogen, richtig fest durchgezogen. Und das war seinerzeit so die Sache mit dem Spiegelschleifen. Da war ich dann wirklich aber auch 2 Jahre, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weg von der Bildfläche und habe wirklich nur das mit diesem Spiegel gemacht. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass ich auf dem Gebiet des Spiegelschleifens zu der Zeit wirklich auch so drin steckte, dass ich mich da mit jedem super drüber unterhalten konnte, mit verschiedenen Fachtermini. Also das war schon eine tolle Sache. Dann war es so, dass ich über das Buchprojekt, was ja dann auch wieder 2, 3 Jahre fest mich in Anspruch genommen hatte, an die Kleinplaneten geraten bin. Da hatte ich ja mit dem Ranga Yogeshwar mich unterhalten und der macht in Sachen Kleinplaneten sehr viel. Und da ist es dann auch eben wieder so eine ganz spannende Sache gewesen, weil der dann eben auch sagte, da ist diese Verbindung zur Wissenschaft ja unheimlich gegeben. Ob es die veränderlichen Beobachtungen ist, steckt viel Wissenschaft drin. Die Meteorbeobachtung steckt viel Wissenschaft drin, kann man viel machen. Aber eben auch die Kleinplanetenbeobachtung. Und das war für mich dann wieder so ein kleiner Auslöser, dass ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hatte und habe es dann letztlich über den Bau eines eigenen Teleskops und so dann dazu gebracht, dass ich bei diesem Minor Planet Center in den USA diesen Zugriff kriegte, diesen OBS-Code, wie man das nennt, diesen Observer-Code. Man ist also praktisch anerkannter astrometrischer Messer, wo man die Daten hinschicken kann, die auch wissenschaftlich dann verwertet werden.
Ah, du bist als Sternwarte registriert.
Als Sternwarte registriert, genau. B60 heißt meine Station. Ich bin also dazu befugt, diese Messungen zu machen. Und das habe ich dann auch wieder 2 Jahre lang eisern verfolgt, auch wieder einen Vortrag drüber gehalten in Neuenhaus. Und das sind dann immer so Dinge, wie gesagt, da merkt man, wenn man das richtig intensiv verfolgt, dabei bleibt, dann kann man das wirklich alles schaffen. Nur wie gesagt, das Problem bei mir war es dann häufig auch immer wieder, dass dann wieder eine andere Sache mal dazu kam, wo ich sagte, Mensch, da habe ich mich wieder so sehr angespitzt, das möchte ich gerne machen. Und dann mache ich das erstmal wieder 2, 3 Jahre und von daher, vielleicht kommt es irgendwann, ich bin zwar jetzt auch schon 55, aber vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass ich dann wirklich bei irgendeiner Sache meine Ruhe letztlich gefunden habe und dann sage, so, das ist es. Ja, wobei, aber ich fühle mich wohl so dabei und warum soll man es dann letztlich nicht machen?
Ja, warum soll man auch nun gar nicht über den Tellerrand gucken? Ich meine, wenn du 2, 3 Jahre dich wirklich intensiv in was reinsetzt, das ist ja dann auch schon eigentlich keine halbe Sache mehr.
Nee, also das ist dann während dieser 2, 3 Jahre dann auch wirklich so, dann mache ich auch nichts anderes. Ne? Dann bleibt es auch dabei. Ja, und wie gesagt, man muss sich dann schon so ein bisschen damit beschäftigen und wenn man denn wirklich auch Ergebnisse erzielen will, die dann auch ein bisschen herausragender sind, sage ich mal. Denn okay, es ist schön, wenn ich ein normales Bild mal mache, aber das werden die Fotografen auch bestätigen. Es macht dann mehr Spaß, wenn man dann doch noch ein bisschen mehr rausgekitzelt hat, wo man vielleicht doch noch wieder ein bisschen besser ist wie beim letzten Mal. Das ist ja doch das, was letztlich einen immer wieder anspornt. Also,
ja, das hören wir ja bei den Ergebnissen in unserem Verein immer wieder, wenn also das zum Beispiel der Hans das gleiche Objekt mal wieder nach einigen Jahren mit neuerer Technik mit mehr Know-how angegangen ist und sagt, so, jetzt hier diesen einen Stern oder diese eine Rille auf dem Mond oder die habe ich bislang noch nie gepackt und jetzt habe ich sie plötzlich.
Der ist da in der Beziehung auch einer. Der kann sich dann auch sehr, sehr heiß machen in der Beziehung. Und, aber finde ich toll. Also.
Ja, also er ist definitiv der Astrofotograf.
Genau.
Ja, da kommt dann aber auch richtig was rum. Also das sind Bilder, die brauchen sich wirklich nicht zu verstecken.
Nee, also auf keinen Fall. Und wie gesagt, das ist eben interessant, wenn man mal von anderen Leuten sieht, was machen die, auf welchem Gebiet machen die was. Und wenn man die Ergebnisse dann sieht, wirklich toll. Also ATM zum Beispiel auch so ein Thema, Amateur-Teleskop-Making. Wenn man da wirklich seine eigenen Teleskope baut, das ist wie bei, ich sag mal, wenn einer seine eigenen Musikboxen baut. Da steckt dann so viel Know-how drin wo man wirklich auf diesen Veranstaltungen dann wie so eine, ja, ein Teleskop neben dem anderen sieht und der hat das besonders gemacht, der hat eine Kühlung drin und der hat da dies gemacht und der hat besonderes leichte Materialien benutzt und also das ist absolut spannend da.
Diese kreativen Lösungen, die man so im Handel eigentlich nicht sieht.
Ja. Ne? Das. Klar, da fällt einem dann der Begriff Nerd wieder ein, weil das sind dann schon ganz spezielle Leute, die über ein ganz spezielles Thema ganz speziell reden können. Aber wie gesagt, wenn man sich da so ein bisschen mit unterhält und in dieser Szene drin ist, also tolle Sache, wirklich.
Ja.
Toll.
Jo, dann würde ich mal sagen,
gut.
Hoffen wir auf ein weiteres Mal.
War nett, dass du mich eingeladen hast, also...
Immer wieder.
Mach gerne. Weiter so mit deinem Podcast. Das ist eine interessante Geschichte. 11 Folgen oder wie viel hast du jetzt?
Das wird 11,
genau.
Also plus die kleinen Extras, die es zwischendurch gab.
Da irgendwie so eine Planung, wie viel das mal werden könnten oder sollten? Ja. Oder?
Also ich arbeite ja genau wie die meisten anderen mit führenden Nullen und ich wurde etwas beschmunzelt und muss im Nachhinein jetzt selber auch drüber schmunzeln, dass ich vierstellig geplant habe. So alt kann ich, glaube ich, gar nicht werden. Hey,
das ist mal eine
Hausnummer. Die meisten planen dreistellig. Wenn ich die erreiche, dann bin ich schon mal sehr happy. Ja. Aber es gibt kein geplantes Ende für diesen Podcast, sondern solange die Sache Spaß macht und im Moment steigt das eigentlich noch. Also es ist.
Ich glaube, interessante Themen gibt es genügend.
Also. Ja, auf jeden Fall. Und solange ich die Zeit habe, gehe ich davon aus, werde ich auch Freude daran haben und dann solange läuft dann weiter.
Viel Glück weiterhin.
Ich danke dir.
Alles klar.
Ich sprach mit Frank Hauswald, Autor des Buches Sternfreunde. Für diese Folge wird es ein kleines Gewinnspiel geben und der Frank wird dafür zwei seiner Bücher hier noch signieren. Wie das abläuft mit dem Gewinnspiel, gibt's am Schluss in der Kategorie Auf Distanz ganz nah.
Kurzmeldungen.
Eine ganze Reihe Kurznachrichten sind zusammengekommen seit der letzten Episode des Podcasts. Wir starten mit einer Meldung aus Indien. Am 22. Juni 2016 hat die indische Raumfahrtorganisation ISRO eine Rakete mit 20 Satelliten ins All gestartet. Das hatte Indien vorher noch nie bei einem einzelnen Start geschafft, so viele Satelliten auf einmal mitzunehmen. Der Start erfolgte vom Satish Dhawan Space Center. Alle Satelliten zusammen wogen knapp 1,3 Tonnen. Den größten Anteil daran hatte Kartosat 2, ein indischer Satellit zur Erdbeobachtung. Der brachte knappe 728 Kilo auf die Waage. Und dann waren noch zwei weitere indische Satelliten dabei und 17 ausländische Satelliten, darunter auch der deutsche Feuerdetektionssatellit BIROS. Und um den geht's auch direkt in der nächsten Kurzmeldung. BIROS ist eben am 22. Juni mitgestartet. Er soll in 515 Kilometer Höhe fliegen und Hochtemperaturereignisse auf der Erde erkennen. Und dabei kommt dann auch ein zweiter Satellit zum Einsatz. Der heißt TET-1 und der ist schon fast 4 Jahre lang im All. Beide Satelliten zusammen bilden zusammen die Mission Firebird und die soll eben Hochtemperaturereignisse herausfinden. Und da geht's dann zum Beispiel um Waldbrände, vulkanische Aktivitäten, Gasfackeln oder Industriehotspots. Für die nächste Meldung gehen wir mal ein bisschen weiter weg, nämlich ins Zentrum unserer eigenen Galaxie. Dort, das ist vielleicht bekannt, gibt es ein schwarzes Loch. Und auch dieses schwarze Loch möchte man sich natürlich gerne anschauen und dafür hat man ein Instrument entwickelt, das heißt Gravity. Gravity hat man nun erstmals am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO mit allen 4 Hauptteleskopen getestet und die Ergebnisse sehen bislang sehr gut aus. Das meldete die ESO am 23. Juni. Gravity ist Teil des VLT-Interferometers. Diese Technik macht es möglich, mit 4 Teleskopen, von denen jedes 8,2 Meter Durchmesser hat, eine Abbildungsgenauigkeit zu erreichen, wie mit einem einzelnen Teleskop, das 130 Meter Durchmesser hatte. Aber das wäre natürlich sehr schwer zu konstruieren. Wenn man es mit dieser Technik hinkriegt, mit 4 viel kleineren, dann ist das Ganze preiswerter und technisch machbar. Gravity soll nun hauptsächlich eben für dieses schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße eingesetzt werden. Dieses schwarze Loch kann man eben nicht direkt sehen, aber man kann sich die Umgebung anschauen. Und so hat man die Bewegung von Sternen in der Umgebung da ganz genau untersucht und konnte die Position und die Masse von dem schwarzen Loch schon mal indirekt ermitteln. Und das ist eine ganze Menge. Das schwarze Loch hat 4 Millionen Sonnenmassen. Mit den Messungen möchte man auch die allgemeine Relativitätstheorie nochmal auf die Probe stellen. Man wird den schwachen Stern S2 beobachten, der eben dieses schwarze Loch in 16 Jahren einmal umkreist. Dabei ist er ziemlich schnell unterwegs. 2018 wird dieser Stern dem schwarzen Loch dann wieder am nächsten sein. Und dabei hat er dann ungefähr 2,5% der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist eine gute Kombination, um diese Sache mit Gravity mal genauer zu betrachten. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat den Vertrag für den wissenschaftlichen Betrieb des Hubble-Weltraumteleskops verlängert, nämlich um 5 Jahre. Der Vertrag deckt den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021 ab und damit die Arbeit, die für den wissenschaftlichen Betrieb von diesem Teleskop notwendig ist. Da geht es also um die Entwicklung der Bodensysteme bis hin zu der Archivierung der Daten, die man bekommt. Das alles muss irgendwie finanziert und betrieben werden und dafür hat man jetzt 5 weitere Jahre angesetzt. Am 25. Juni hat die Volksrepublik China ihren 4. Weltraumbahnhof in Betrieb genommen, nämlich das Kosmodrom Wenchang. An diesem Tag wurde von dort die erste Rakete gestartet. Dieser neue Weltraumbahnhof liegt näher am Äquator und dadurch hat man einen Vorteil. Durch die Erdrotation kann man also mit dem gleichen Schub der Rakete mehr Ladung ins All befördern. Die erste dort gestartete Rakete war vom Typ Langer Marsch 7. Und dieser Raketentyp ist auch brandneu und jetzt hat man also die erste Rakete von diesem Typ von dem neuen Weltraumbahnhof aus gestartet. Dieser Raketentyp soll später eine wichtige Rolle beim Bau der 2. chinesischen Raumstation spielen. Am 30. September 2016 soll die Rosetta-Mission enden. An diesem Tag soll die Raumsonde auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko landen. Sonde und Komet werden dann 573 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sein. Und genau diese große Entfernung ist auch einer der Gründe für das Missionsende. Die Distanz wird immer größer und so kriegt man immer weniger Strom durch die Sonnenenergie. Das Problem gab es natürlich auch beim Hinflug schon. Rosetta war deswegen ja in diesem Tiefschlaf, aber da war die Sonde eben im freien All und nicht im Orbit um einen Kometen. Jetzt ist sie am Kometen und dieser Tiefschlaf wäre viel riskanter. Außerdem müsste Rosetta mit dem Kometen über 850 Millionen Kilometer von der Sonne ins All reisen und so weit war sie noch nie draußen. Man ist nicht sicher, ob die Heizungen der Sonde die Mindesttemperaturen halten können, die man da eben braucht. Also musste man sich jetzt entscheiden. Versucht man einen Tiefschlaf mit dem Risiko, dass man nie wieder was von Rosetta hört? Oder nutzt man die Sonde, um zum Schluss wissenschaftliche Messungen zu machen, die man normalerweise nicht riskieren würde? Dafür hat man sich entschieden, Rosetta soll auf dem Kometen landen und kommt ihm davor schon sehr nah. So verspricht man sich sehr spannende Messdaten und sehr hoch aufgelöstes Bildmaterial, das man so aus größeren Distanzen bislang nicht gewinnen konnte. Aber 3 Monate läuft die Mission noch und in diese 3 Monate will man noch so viel Wissenschaft wie möglich reinquetschen. Die Mission bleibt spannend. Kürzlich hat man so einen neuen Rekord aufgestellt. Man hat sich dem Zentrum des Kometens auf 7 Kilometer genähert. Das ist also dann nur noch 5 Kilometer Abstand von der Oberfläche. Zum Ende hin möchte man elliptische Orbits wählen und dann immer wieder der Oberfläche auf 1 Kilometer nahe kommen. Und am 30. September soll dann halt die Sonde im Prinzip bis zum Schluss, solange es geht, irgendwie Daten senden. Mit dem Aufsetzen auf dem Kometen ist dann aber Schluss. In der Zwischenzeit wurden auch noch viele Bilder von der Rosetta-Mission im Internet freigegeben. Diese Bilder kommen vom OSIRIS-Kamerasystem. Man kann die jetzt frei durchstöbern. Darunter ist auch wieder ein sehr schönes Bild von einem Schattenwurf der Rosetta-Sonde auf den Kometen selbst und viele, viele weitere interessante Aufnahmen. Da ist es immer schön zu stöbern. Für Rosetta ist dann bald Schluss, für die NASA-Raumsonde New Horizons aber noch nicht. Diese Raumsonde hat eine Missionsverlängerung bekommen. Sie darf jetzt zum Kuipergürtel fliegen und das Objekt 2014 MU69 besuchen. Dieses Objekt wird als früher Baustein des Sonnensystems angesehen und da möchte man mal vorbeifliegen. New Horizons soll dieses Objekt dann am 1. Januar 2019 erreichen und dann wird sie schon eine ganze Weile unterwegs gewesen sein, denn die ist am 19. Januar 2006 gestartet und erst im letzten Jahr, also am 14. Juli 2015, nahe am Pluto vorbeigeflogen. Und sie ist die erste und bislang einzige Raumsonde, die Pluto genauer untersucht hat. Für New Horizons geht es also weiter, für Dawn erstmal nicht. Die Raumsonde Dawn soll im Orbit des Zwergplaneten Ceres bleiben. In der letzten Folge des Podcasts hatte ich ja schon erzählt, dass es diesen Vorschlag gab, Dawn zu einem weiteren Objekt zu schicken. Später wurde bekannt, dass das wohl der Asteroid 145 Adeona sein sollte. Und an diesem Objekt, so war der Vorschlag, sollte Dawn vorbeifliegen. Diesen Vorschlag hat die NASA allerdings abgelehnt. Sie sieht mehr Potenzial an wissenschaftlichen Entdeckungen, wenn man bei Ceres bleibt. Damit ist jetzt im Moment die Primärmission von Dawn beendet, offiziell also am 30. Juni. Dawn ist schon seit dem September 2007 unterwegs und war die erste Raumsonde, die um zwei extraterrestrische Objekte in den Orbit ging, nämlich um den Asteroiden Vesta und den Zwergplaneten Ceres. Dabei wurden über 69.000 Bilder zur Erde geschickt. Über die Raumsonde Dawn gibt es auch eine eigene Podcast-Episode von Auf Distanz, nämlich die Episode 3. Am 4. Juli 2016 ist die Raumsonde Juno erfolgreich in den Orbit um den Planeten Jupiter gegangen. Die lange Reise ist damit vorbei und es dauert nicht mehr lange, dann kann die wissenschaftliche Mission anfangen. Um in den Orbit zu gehen, wurde Junos Triebwerk für 35 Minuten gezündet. Vorher am 29. Juni hat man alle Instrumente, die dabei nicht benötigt wurden, abgeschaltet. Außerdem gab es Unterstützung von der europäischen Südsternwarte ESO. Dort wurde mit dem Very Large Telescope einiges an Infrarotaufnahmen vom Jupiter gemacht. Diese Bilder und Bilder aus anderen Quellen hat man zu hochauflösenden Karten zusammengestellt. Da kam dann auch Material von Amateurastronomen mit hinzu. Und anhand dieser Karten möchte man herausfinden, wie sich Jupiter in den Monaten vor der Ankunft von Juno verändert hat. Und so soll die Mission direkt davon profitieren. Lee Fletcher von der University of Leicester in Großbritannien sagt dazu: Diese Karten werden uns bei der Entscheidung helfen, was Juno in den kommenden Monaten beobachten soll. Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängenbereichen quer durch das infrarote Spektrum ermöglichen es uns, ein dreidimensionales Bild davon zu bekommen, wie Energie und Materie in der Atmosphäre nach oben transportiert werden. Das verspricht also spannende Ergebnisse. Am 5. Juli wurde die Kommunikation auf den üblichen Modus zurückgeschaltet. Am 6. Juli wurden die ersten 5 wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet. Alle weiteren Instrumente sollen bis Ende Juli dazukommen. Zwischendurch soll am 13. Juli noch ein kurzes Manöver stattfinden, um die Umlaufbahn noch etwas zu korrigieren. Und die nächste Annäherung an den Jupiter ist dann am 27. August. Als nächsten Schritt konzentriert man sich dann auf eine Triebwerkszündung am 19. Oktober. Die soll Juno dann in den Orbit für die eigentlichen wissenschaftlichen Messungen bringen. Juno wurde am 5. August 2011 gestartet und ist seitdem nicht ganz 1,8 Milliarden Kilometer gereist. Die Sonde soll Jupiter 37 Mal umrunden und sich der Wolkenschicht von Jupiter bis auf 5000 Kilometer nähern. Die wissenschaftliche Mission soll 20 Monate dauern. Am 2. Juli ist der Mars Rover Curiosity in den Safe Mode gegangen. Das ist also ein Sicherheitsmodus, der wird dann benutzt, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert. Und mit diesem Sicherheitsmodus möchte man dann eben Schaden auch vermeiden, denn man kann ja nun nicht hinfliegen und das Problem mal eben vor Ort lösen. Man hat Funkkontakt mit dem Rover und versucht herauszufinden, was denn da passiert ist, dass das Gerät in diesen Safe-Mode gegangen ist. Und bei den bisher empfangenen Daten sieht es so aus, als hätte es eine unerwartete Diskrepanz zwischen der Kamerasoftware und der Datenverarbeitungssoftware im Hauptrechner gegeben. Genauer wird man es dann wissen, wenn man weitere Daten zur Diagnose hat. Die erwartet man und möchte sie auswerten. Der Rover Curiosity war vorher schon dreimal im Safe-Mode, alle drei Male im Jahr 2013. Dass das jetzt nach 3 Jahren plötzlich passiert, ist sicherlich sehr unerwartet. Es gibt aber auch gute Nachrichten von dem Projekt. Die NASA hat die Verlängerung für das Mars Science Laboratory Project genehmigt und im Rahmen dieses Projekts wird auch der Rover Curiosity betrieben. Da geht es also erstmal weiter. Am 7. Juli 2016 gab die europäische Südsternwarte ESO bekannt, dass man einen Planeten in einer weiten Umlaufbahn um ein Dreifachsternsystem entdeckt hat. Das ist eine sehr überraschende und unerwartete Entdeckung, denn eigentlich hat man bislang gedacht, beim solchen Sternsystem würde sich ein Planet nicht halten können und der würde irgendwann herausgeschleudert werden. Aber der Planet HD131399AB hält sich da bislang in dem System. Das mag eben daran liegen, dass er so eine weite Umlaufbahn hat. Es ist der größte bislang gemessene Abstand zwischen einem Planeten und einem Mehrfachsternsystem. Dieses Sternsystem besteht aus 2 Sternen, die einander umkreisen und die haben etwa 10 astronomische Einheiten Abstand voneinander. Als astronomische Einheit ist definiert der Abstand zwischen unserer Erde und der Sonne und 10 mal dieser Abstand, das ist also der Abstand zwischen diesen beiden Sternen. Die kreisen also umeinander und zusammen noch um einen 3. Stern im Abstand von 300 astronomischen Einheiten. Und um diesen 3. Stern kreist auch noch dieser Planet in 80 astronomischen Einheiten. Das sieht recht interessant aus und 80 astronomische Einheiten, das ist ungefähr der doppelte Abstand von unserem Zwergplaneten Pluto zu unserer Sonne. Die Beobachtung des Systems gelang mit dem Sphere-Instrument des Very Large Telescope der ESO. Weitere Informationen und Links zu den Kurzmeldungen gibt's wie immer auf der Homepage unter aufdistanz.de. Dort ist auch ein Link zu der Originalmeldung mit dabei und da gibt's von diesem Sternsystem, was ich gerade beschrieben habe, auch eine schöne Grafik, wo man dann genau sehen kann, was wie umeinander kreist. Sieht ganz nett aus.
Astronomische Ereignisse.
Die astronomischen Ereignisse werden geschrieben von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Auf der Homepage der Zeitschrift kann man sie auch nachlesen. Die Nutzung hier im Podcast erfolgt mit freundlicher Genehmigung. Los geht's am 9.07.2016 um 11 Uhr. Da steht der Mond 1,5 Grad südlich von Jupiter. Und wenn man zufällig das Glück oder Pech hat, sich in der Antarktis oder dem südlichen Indischen Ozean zu befinden, dann kann man auch eine Bedeckung beobachten. Man kann also sehen, wie der Mond zwischen Jupiter und der Erde hindurchzieht. Am gleichen Tag um 21 Uhr ist dann der Mond am Abend in 5,2 Grad östlich von Jupiter zu sehen. Am 14.07.2016 steht der Mond dann in 7 Grad Abstand vom Mars. Das kann man sehen am Abendhimmel. Am nächsten Tag ebenfalls am Abendhimmel und in der Nacht, da steht der Mond dann beim Planeten Saturn. Und zu guter Letzt, am 23. Juli um 7 Uhr morgens steht der Mond bei Neptun. Um das zu beobachten, muss man also durch ein Fernrohr schauen, weil man Neptun nicht mit dem freien Auge zu sehen bekommt. Auch hier ist eine Bedeckung zu beobachten, allerdings nur dann, wenn man sich in den USA, in Kanada oder in Grönland befindet.
Auf Distanz ganz nah.
In Folge 10 des Podcasts war ein kleines Gewinnspiel geplant, weil Folge 10 so das erste kleine Jubiläum war. Und verlosen wollte ich dort eben 2 Bücher von Frank Hauswald, aber unser Gespräch kam da noch nicht zustande. Jetzt gab es das Gespräch dieses Mal und drum findet auch dieses Mal das kleine Gewinnspiel statt. Frank hat 2 seiner Bücher handsigniert und genau diese 2 Bücher werde ich hier verlosen. Ich hatte dann beim ATT dem Musiker Stefan Erbe erzählt, dass ich dieses Gewinnspiel anlässlich des Jubiläums plane. Da hat er dann spontan 2 CDs mit seinem Album Legacies für die Verlosung beigesteuert. Stefan Erbe hat die Musik komponiert, die hier in diesem Podcast auch als Titelmusik zum Einsatz kommt. Es gibt also jetzt 2 Bücher und 2 CDs zu gewinnen und wie man dabei rankommen kann, das ist ganz einfach. Dieses hier ist jetzt Folge 11 und wenn man einen Kommentar zu dieser Folge auf aufdistanz.de hinterlässt, dann nimmt man teil. Das Ganze geht soweit anonym, nur die E-Mail-Adresse sollte stimmen, damit ich mich melden kann, falls es geklappt hat. Ansonsten wird mit diesen Daten nichts passieren und die E-Mail-Adresse ist nach außen auch nicht sichtbar. Sollte ich 3 Wochen nach Ende der Verlosung den Preis nicht vergeben können, wird dieser Preis neu ausgelost. Dabei ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Ich wollte diesen Satz immer schon mal sagen. Und die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Podcast nur dann irgendwie genannt, wenn sie damit auch einverstanden sind. Alle Kommentare, die bis einschließlich dem 31. Juli bei dieser Folge abgegeben werden, nehmen teil. Kurz nochmal erwähnen möchte ich die Umfrage, die ich mit der letzten Folge gestartet habe und da muss ich ein riesen Dankeschön loswerden. Also es gab deutlich mehr Resonanz, als ich selber erwartet habe bislang und wirklich konstruktive Kritik auch. Also nicht nur Lob, sondern auch durchaus ein paar kritische Worte, aus denen ich eine Menge lernen kann und ein paar Sachen werde ich also in den nächsten Folgen nach und nach hoffentlich schon umsetzen können. Ich kann einfach nur Danke sagen fürs Mitmachen. Wer noch mitmachen möchte, um seine Meinung da abzugeben, die Umfrage ist noch offen, das Ganze läuft völlig anonym. Die Adresse ist umfrage.aufdistanz.de und weil das jetzt so hintereinander läuft, ist es vielleicht noch gut zu wissen, zwischen Umfrage und Gewinnspiel gibt es keine Verbindung. Dann möchte ich noch einmal auf die Podcast-Treffen hinweisen, die in der nächsten Zeit anliegen. Bei beiden Veranstaltungen ist auch Auf Distanz mit dabei. Am 22. Juli, das ist ein Freitag, gibt es ein Podcaster- und Hörertreffen im Unperfekthaus in Essen. Das war letztes Jahr eine sehr schöne Veranstaltung. Beginn ist dieses Jahr um 19 Uhr. Bei gutem Wetter ist man auf der Dachterrasse, bei schlechtem Wetter in Raum 423, das ist der Wintergarten. Weitere Infos gibt's auf der Webseite vom Podcast-Verein, verlinkt in den Shownotes. Vom 5. bis zum 7. August findet dann das Podstock statt, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Und auch hier sind alle Podcaster und Hörer sehr, sehr willkommen. Das Podstock findet in diesem Jahr zum 4. Mal statt und steht unter dem Motto Certified Offline. Der Veranstaltungsort ist in der Nähe von Sorschied, das liegt im Hunsrück. Weitere Infos und Tickets gibt es auf der Webseite unter podstock.de, aber natürlich habe ich auch hier einen Link in den Shownotes angelegt. Das war soweit die Folge 11 von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Und nachdem nun 3 Interview- und Gesprächsfolgen in Folge gelaufen sind, kommt es in der nächsten Folge mal wieder ganz klassisch. Wahrscheinlich geht es dann um die einzige allein amerikanische Raumstation, nämlich Skylab. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.